Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Rechte Euro-Rebellion, Alternative für Deutschland und zivile Koalition e.V. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich entschieden haben, ein Buch über die AfD und diesen Verein dann zu schreiben? Also was hat Sie dazu bewogen? Gab es da so ein Erlebnis, wo Sie gesagt haben, da muss recherchiert werden?
Ich habe mich vorher mit Thilo Sarrazin beschäftigt, also ich habe zu Thilo Sarrazin auch publiziert und habe da festgestellt, also ich habe zu den deutschsprachigen Quellen von Thilo Sarrazin publiziert und habe da dann festgestellt, dass es eine Gruppe gab um Hans-Olaf Henkel herum, Content für Deutschland, wo sehr viele Befürworter oder Fans oder Verteidiger von Thilo Sarrazin waren und bin da so auf den Hans-Olaf Henkel gestoßen und der hat 2011 war das, glaube ich, hat er ein neues Buch rausgebracht zum Euro und hat da dann Münster, Berlin und Hamburg so Großveranstaltungen gemacht, zu seinem neuen Buch. Und da bin ich darauf aufmerksam geworden und habe das dann verfolgt, was er so macht. Und dann bin ich halt darauf gestoßen, dass sich da ganze Zusammenhänge bilden, Netzwerke bilden, die halt ganz aus ganz verschiedenen Richtungen kommen, aber irgendwie alle zusammenhängen. Und habe dann festgestellt, okay, da braut sich was zusammen, da entsteht eine Partei. Das war so, vor 2 Jahren habe ich da angefangen zu recherchieren.
Und für viele ist ja jetzt vermutlich dieser eingetragene Verein Zivile Koalition kein Begriff. Können Sie kurz erklären, wie der auftaucht und wie er es dann auch in den Untertitel des Buchs oder in den Titel des Buchs geschafft hat?
Ja, das ist ein Kampagnennetzwerk. Zu diesem Kampagnennetzwerk gehören 8 oder 9 Initiativen. Und das ist ein Netzwerk um Beatrix von Storch und ihrem Ehemann. Die beiden sind ja, kommen so aus der Adelsfamilien und die haben sich damals zusammengefunden als Göttinger Kreis, wo es darum ging, die Landgüter, die Adelsgüter aus dem ostelbischen Junkertum, die damals halt verstaatlicht worden sind in der DDR und von der Sowjetunion, die wollten die ja zurückfordern nach der Wiedervereinigung. Und da sind die zwar nicht komplett gescheitert, aber weitgehend gescheitert. Und dann haben die halt angefangen, okay, wir müssen halt, das ist hier keine Demokratie, wir müssen halt dafür sorgen, dass es hier anders zugeht in diesem Land und haben dann diese zivile Koalition gegründet, die sehr konservativ ist, wirklich so ein ständisches Denken noch mit sich trägt, das wirklich noch aus so, mein Eindruck jetzt, dass es wirklich noch so Adelskreisen kommt. Und also genau das Gegenteil eigentlich von zivil, ne? Also eher ständisch. Ja, und die sind halt immer stärker aufgetreten. Die haben angeblich eine Adressenliste von 500.000 Adressen halt und 14 Mitarbeiter und so weiter.
Die Partei, jetzt irgendwie die Alternative für Deutschland, die
Ja.
zeigt sich ja so als Euro- und wahrscheinlich auch europakritische Partei. Was sind denn so die zentralen Forderungen? Geht es nur um den Euro oder auch um weitere Aspekte der Europäischen Union?
Die sind gestartet mit Euro, also mit, zum einen mit der Kritik an der Finan also an den Finanzen, an der ESM. Politik, also europäischer Rettungsschirm, Gelder für Griechenland und so weiter. Das war ein Kernthema. Die hatten aber 3 Kernthemen. Das zweite war keine Gängelung durch die EU, ne, also nationale Souveränität gegenüber der EU. Und das dritte dann direkte Demokratie. Und direkte Demokratie heißt eben bei der Alternative für Deutschland nicht nur Volksabstimmungen, sondern das geht dann halt auch in Richtung von Direktwahlen von Bundespräsidenten und das ist meiner Meinung nach der gefährlichste Punkt bei dieser Gruppe.
Können Sie da näher drauf eingehen? Wieso ist es so gefährlich, den Bundespräsidenten selbst zu wählen?
Die Frage ist, warum wollen die das? So die und da habe ich halt recherchiert und festgestellt, es gibt bei der AfD also führende Vertreter der AfD, die überlegen zum Teil seit über 20 Jahren, wie können wir halt die Gesellschaft so gestalten oder die Demokratie so gestalten, dass die Unternehmen, also dass unternehmerfreundliche Ergebnisse rauskommen. Also Roland Faubel ist also jemand, ein Mannheimer Professor, der da schon seit 20 Jahren überlegt, irgendwie könnte man vielleicht das passive Wahlrecht für Arbeitslose abschaffen, könnte man ein Mehrkammersystem einführen und so weiter. Und Konrad Adenauer als Gründer und Vorstand hat das ähnlich gefordert. Also der hat auch schon mal die Forderung gestellt, das Wahlrecht für Arbeitslose abzuschaffen. Dann gibt es noch den Kruse aus Hamburg, auch Landesvorsitzender der AfD, der dann so ein Mehrkammersystem vorschlägt. Und das geht alles in die gleiche Richtung. Wir müssen die Demokratie unternehmerfreundlicher gestalten. So, das taucht jetzt natürlich nirgendwo auf, ist auch keine Parteiforderung, aber die Parteiforderung ist jetzt direkte Demokratie. Und das ist im Effekt, kommt das aufs Gleiche raus, weil immer weniger Leute halt wählen, die aus ärmeren Verhältnissen kommen. Und bei den Reichen, die wählen so, wie sie immer gewählt haben. Und das ist halt gerade bei der direkten Demokratie, gerade bei Volksabstimmung, also da gehen Arme nicht hin. So, und dann hat man halt so eine sozialselektive Demokratie.
Wir können jetzt über die andere Forderung sprechen, mit die Wahlkampfforderung der AfD beziehen sich sehr viel auf Banken auch. Also eins der Plakate ist irgendwie Deutsche zahlen, Griechen leiden, Banken kassieren. Mhm. Die Rettungsschirme, wie wir es schon angesprochen haben, werden als Umverteilung von Steuern hin zu Hedgefonds, Banken und Spekulanten bezeichnet. Ist diese Bankenschelte mittlerweile in Deutschland einfach so weit schon Mainstream geworden seit der Finanzkrise oder unterscheidet sich die AfD in dieser Frage tatsächlich von anderen Parteien, die im Moment im Bundestag vertreten sind?
Ja, das ist ja halt so eine verkürzte Kapitalismuskritik, ne? Also dass ich kaufe das auch nicht wirklich ab, weil Hans-Olaf Henkel, der so der geistige Vater von der AfD ist, der ist ja halt Berater von der Bank of America und das ist eine der schlimmsten Banken überhaupt, ne? Also was die ganzen Krisen angeht. Also da war er Berater. So, und deswegen denke ich halt, das ist vorgeschoben. Und das geht halt eher darum, rote Linien zu ziehen. So, da habe ich auch wieder bei Hans-Olaf Henkel, der ist damals in den Vereinigten Staaten bekannt geworden oder berüchtigt gewesen, weil er gefordert hat, so ein Redlining zu machen. Redlining heißt, so rote Linien ziehen heißt, man guckt sich halt einen Stadtplan an und guckt dann, wo die armen Viertel sind und zieht dann eine rote Linie und die kriegen dann automatisch keinen Kredit bei der Bank, also Redlining. Und so was Ähnliches haben die jetzt hervor halt bei Europa. Dann nimmt man halt die Europakarte und zieht auch wieder eine rote Linie. Also dann kommen halt die ganzen Südstaaten, sind dann nicht mehr kreditwürdig so und die müssen raus. Und das sind die gleichen roten Linien. Und diese roten Linien, die finden sich dann auch wieder gegenüber Einwanderern, ne? Also keine Einwanderung in die Sozialsysteme und eben auch gegenüber den also auch in der Demokratie dann.
Ja, ein interessanter Widerspruch für mich auch. Sie fordern eine Einwanderung nach kanadischem Modell, lassen da aber außen vor, dass Kanada eigentlich relativ viele Flüchtlinge auch aufnimmt und das wird dann hier unter den Tisch fallen gelassen. Mhm. Diese verkürzte Kapitalismuskritik am Beispiel der Banken, da schwingt ja auch immer so ein bisschen die Frage von latentem Antisemitismus mit und dann auch diese, im Endeffekt eine mit diesem Redlining der Süd gegenüber den Südstaaten, eine Diskriminierung gegenüber Südländern sozusagen. Mhm. Inwiefern würden Sie da jetzt sagen, das ist wirklich gewollt ein Antisemitismus oder bewusst eine Diskriminierung oder ist das einfach nur, ich will meinen Wohlstand schützen und will damit nichts zu tun haben?
Ja, ein gewollter Antisemitismus würde ich jetzt nicht sagen. Also so antisemitisch haben die sich bislang wenig geäußert, also wüsste ich jetzt nicht, so also indirekt, ne, indem man halt so die Banken verantwortlich macht für irgendwas, was schief läuft. Aber direkt habe ich da noch nichts gelesen. Aber es gibt sehr, sehr viele rassistische Äußerungen halt in den Blogs oder auf der Facebook-Seite. Und dann halt nicht nur von irgendwelchen Kommentatoren, sondern auch von Konrad Adam, also auch wieder vom Gründer, der zum Beispiel schreibt, in so einem Artikel Bildung lässt sich nicht umverteilen, sagt ja ganz deutlich, diese ganzen Pädagogen, die jetzt die Migrantenkinder fördern wollen, die sollten bedenken, dass türkische Jugendliche bildungsresistent sind, aber schnell mit dem Messer zustechen. Also eine ganz krasse, pauschale, diskriminierende Äußerung.
Und gleichzeitig habe ich gelesen, dass es eine Klausel im Mitgliedsantrag für Parteiaufnahme ist, dass dort die Partei, also die Anwärter auf eine Parteimitgliedschaft versichern müssen, dass sie keiner rechtsextremen, linksextremen oder ausländerfeindlichen Organisation angehören. Das kann ja irgendwie dann nur ein Feigenblatt sein, oder ist das wirklich ein Versuch einer Abgrenzung?
Ich denke schon, dass sie sich wirklich abgrenzen wollen von der NPD. Aber bei Republikanern sieht es dann schon wieder anders aus. Ne? Es sind halt verschiedene Republikaner, die damit machen. Und von der Partei Die Freiheit sind ja auch Leute dabei. Also das ist, da hat man dann weniger Probleme. So, nur halt wirklich direkt offensichtliche Nazis wollen die natürlich nicht in der Partei drin haben, weil dann eben die Möglichkeit auch da wäre, die zu diffamieren und was heißt zu diffamieren, also die halt anzugreifen. So, aber wenn das halt um so einen Republikaner geht, dann sieht schon wieder ganz anders aus.
Ja, die Republikaner plakatieren auch gerade im Wahlkampf mit "Das Boot ist voll". Also da ist es dann auch nicht mehr so weit hin.
Genau.
Wenn man das jetzt einschätzt, also es wird ja immer vorgeworfen der AfD, dass sie ein Sammelbecken für rechte, konservative Politiker und Politikerinnen sind. Kann man wirklich sagen, die Mitgliedschaft dreht sich so politisch irgendwo zwischen dem rechten Flügel der CDU, CSU, die da abspringen, und den etwas liberaleren Republikanern und NPDlern? Oder ist das einfach auch zu viel zu vereinfacht?
Nee, doch, also das will ich schon so sehen, dass die halt, dass da keine großen Unterschiede sind zu den Republikanern. Die haben schon einen anderen Ansatz. Ne? Also der Ansatz ist jetzt ja, zum einen eben sind das diese ganzen neoliberalen Wirtschaftsprofessoren, die da auftreten. Denen würde ich jetzt nicht pauschal erstmal Rassismus unterstellen. Also die kommen dann halt eher so einer neoliberalen Ecke. Der dann im Effekt auch sehr rassistisch sein kann. Und die haben halt eher auch diesen demokratisch sehr, also eine sehr schwierige Position halt zur Demokratie. So, das ist meiner Meinung nach immer bislang nicht so richtig im Fokus gewesen. Wenn man halt Rechte kritisiert hat, dann war das eher immer Rassismus, was ja auch richtig ist, aber so Demokratiefragen, haben denn eigentlich nie so eine richtige Rolle gespielt. Und das müsste man sich halt bei der AfD wirklich genauer angucken, weil die da halt, also nicht Einzelpositionen, sondern das sind so 8 Leute aus der AfD, die alle irgendwelche führenden Positionen haben, die halt ganz krasse Aussagen zur Demokratie gemacht haben.
Ich habe jetzt auch in mehreren Veröffentlichungen gelesen, dass die AnhängerInnen der Alternative für Deutschland ein gespaltenes Verhältnis zum Begriff der Political Correctness haben.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Naja, das ist ja ein Begriff, der kommt halt aus den Campus Wars, aus den Vereinigten Staaten. Also Campus Wars heißt, dass in den Vereinigten Staaten gibt es ja halt andere Unis als hier und die sind ja halt alle auf einem Campus untergebracht. Ne? Und da gab es damals einen Streit über Diskriminierung und die konservativen Kräfte haben dann über Nacht den Begriff Political Correctness für sich instrumentalisiert, also das lässt sich auch nachweisen. Es wurde nie über PC geredet, bis halt, das war ein Trick, also bis dann halt irgendwie die Konservativen gesagt haben, ihr wollt ja gar nicht, ihr seid ja gar nicht gegen Diskriminierung, ihr wollt ja nur Political Correctness. Und damit wurden dann halt die ganzen Diskriminierungsbegriffe, also die ganze Diskriminierungsargumentation ausgehebelt. Es wurde dann gar nicht mehr über Diskriminierung gesprochen, sondern plötzlich waren die Progressiven die Spießer, weil die ja korrekt sein wollten. So, und das ist dann halt auch rübergeschwappt in die nach Deutschland. Und das ist eigentlich halt, sobald jemand von Political Correctness spricht, weiß man, okay, der will halt die Diskussion entgleisen lassen. Es geht dann gar nicht mehr um die Inhalte, sondern es geht dann halt um formales Vorgehen.
Und Sie versuchen sozusagen mit diesem Begriff an Political Correctness jegliche Diskussion um Diskriminierung aus dem Weg zu gehen oder sie von vornherein unmöglich zu
machen? Ja, genau. Die haben ein sehr schwieriges Verhältnis auch zu dem, oder ein kritisches Verhältnis zu den ganzen Antidiskriminierungsparagraphen. Die haben ein sehr positives Verhältnis zu Thilo Sarrazin, der jetzt auch als von der UN als Rassist bezeichnet wurde. Und da geht es halt darum, ne? Man will halt, man kontert halt den Vorwurf, Rassist zu sein, mit der Argumentation Political Correctness. Ihr seid ja nur politisch korrekt. Ja, und das ist dann Gutmenschentum, das Gedankenpolizei und so weiter.
Eines der Plakate, die ich hier auch in Freiburg sehen musste von der AfD, hat sich mit der Energiewende beschäftigt. Sinngemäß haben die sowas geschrieben wie: Der Erfolg der Energiewende seht ihr auf eurer Stromrechnung. Haben die überhaupt ein Konzept, einen ernstzunehmenden Vorschlag im Energiebereich oder ist das auch wieder nur Stimmenfang?
Die sind da sehr, sehr gespalten. Also es gibt da einige Leute, also in dieser Kommission, die haben, die wollen halt, der will halt, der spricht halt von dieser ganzen Klimalüge, ne? Das ist ja auch in einem Rechten und auch in der Tea Party-Bewegung in den Vereinigten Staaten. Also da gibt es halt Leute, die sagen, es gibt überhaupt keine Klimakatastrophe. Also solche Leute treten da auf. Dann Leute, die halt die Atomenergie zurückhaben wollen, die sind halt auch sehr stark. Und Lucke versucht das Ganze dann, also der Parteichef Lucke, versucht das Ganze so moderat zu gestalten. Ne? Das ist und das passiert bei ganz vielen. Also die haben, es gibt jetzt halt eine Argumentationshilfe, die ist 100 Seiten lang, wo halt mehr drin steht als in diesem dünnen Programm. Und da kann man halt ganz schön sehen, dass das immer so Kompromisse sind, so Kompromissformulierungen. Da sind halt sehr radikale Kräfte am Werk, die dann ihre Sachen durchdrücken wollen und dann sind da wieder Gemäßigte, die das Ganze dann zu so einer sowohl als Aufforderung oder so eine Kompromissforderung dann machen. Und das gibt's halt bei der Energiewende, so die formulieren. Und das gibt's halt auch in der Bildungspolitik und so weiter. Oder jetzt auch hier bei der Schwulen-Lesben-Politik, bei der Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe, da gab's ja auch einen riesen Streit. Also da haben der Berliner Landesverband hat 600 Unterstützungsunterschriften gesammelt beim schwul-lesbischen Straßenfest in Berlin und hat gesagt, ja, hier, wir sind auch für die Gleichstellung der Homo-Ehe und wir sind unterstützen euch. Und tatsächlich ist aber Beatrix von Storch, die von der Zivilen Koalition, halt eine scharfe Gegnerin und die ist halt auf dem zweiten Platz der Landesliste von Berlin. Und dann hat es im Bundesvorstand direkt eine Distanzierung gegeben, hat sich wieder der Landesverband Nordrhein-Westfalen gegen diese Positionierung der Bundespartei in der Bundesstelle gewandt und so weiter. Also es ist immer ein ganz starkes Hin und Her.
Sie haben jetzt schon gesagt, die Partei in ihrer Werbung, in ihrem Wahlkampf hat jetzt keine irgendwie, also nicht so wirklich explizit rassistische und ausländerfeindliche Töne, um sich eben auch irgendwie von der NPD direkt abzugrenzen. Aber genau, in vielen Artikeln werden die Kommentare auf ihrer Facebook-Seite zum Beispiel mit herangezogen und gesagt, da geht's schon richtig zur Sache und es wird auch sehr viel antisemitisches Zeug gepostet. Kann man jetzt da wirklich sagen, die Administratoren tun da nichts dagegen, weil das politisch nicht in ihrem Sinne ist? Oder sind sie da einfach überfordert? Also kann man sozusagen, dieses Argument ist valid zu sagen, in den Foren von der AfD oder auf der Facebook-Seite, da geht es sehr auch rassistisch zu und das wird nicht unterbunden, das ist
wird zum Teil auch gefördert. Also auf der Facebook-Seite wird das auch gefördert. Da gab es ja auch einen Spruch, der hieß klassische Bildung statt Multikulti-Umerziehung. Das war halt ein offizieller Spruch auf der Facebook-Seite, der dann irgendwann, nachdem es Proteste gegeben hat, auch aus der Partei, aber allerdings auch so formuliert, das könnt ihr nicht machen, wir haben Wahlkampf, das wird uns um die Ohren gehauen. Und vielleicht auch von einigen, die wirklich das doof fanden, so ist es dann irgendwann zurückgenommen worden, aber nach sehr vielen Auseinandersetzungen auch. Und es gibt jetzt auch einen Wahlwerbespot Spot von der AfD, den habe ich mir heute angeguckt und also den fand ich auch schon wieder sehr schwierig. Also Lucke geht dann zum Beispiel hin und formuliert so, wir haben halt sehr viele Rumänen, also Sinti und Roma hier in Deutschland, die kommen hier hin, weil sie halt denken, sie können hier halt, sind halt arm und wollen hier halt ein Kindergeld beziehen und merken dann hier, dass sie hier nicht arbeiten können und wir lassen die ins Messer laufen. Deswegen wäre es besser, wenn die halt in Rumänien ihre Sozialhilfe kriegen. Also so argumentiert er, dass es besser wäre für die, und so steht das auch im Programm, die sollen ja auch arbeiten dürfen. So, ne? Also die Ausländer, die Asyl beantragen, die sollen ja auch arbeiten dürfen. Im Spot steht ist dann aber ganz klar zu hören, die müssen arbeiten. Ne? Das geht nicht, dass sie hier leben, die Flüchtlinge, und hier nicht arbeiten. Ne? Sie müssen hier arbeiten. Also das sind, ich denke, diese Decke, die halt immer dabei ist, das Ganze zu deckeln, das Ganze dann bürgerlicher zu formulieren, die ist ziemlich dünn. So, und es wird sich ja zeigen, ob da demnächst, also wenn es ein Flop werden sollte bei der Bundestagswahl, dann wird das wahrscheinlich auch an den Leuten wie Lucke und so an das Image kratzen, und dann kann es gut sein, dass sich dann auch die stärker Rechtspopulistischen dann auch durchsetzen.